Es waren einmal zwei herzlich eskalierende und verdammt gut aussehende Dudes.
Andreas, was meint die? Redet die von uns?
Die sich auf eine Reise begaben.
Jo, ich halte mich jetzt schon für ziemlich begabt.
Ich kenne die gar nicht.
Um ihr zweifelhaftes Halbwissen mit der Menschheit zu teilen.
Die weiß schon, dass wir nur einen Podcast machen, oder?
Oh, Alter, ich eskaliere gleich.
Aber herzlich.
Da sind wir wieder. Eine neue Folge.
Da sind wir wieder.
Von Herzlich Eskaliert. Ich begrüße dich, Andreas Ebenhöhe, live im Studio in Guatemala.
In der Hauptstadt Berlin. Ich bin nicht direkt Berlin, eher Tokio. Oder New York. Ich bin in New York.
New York, ja. Rio, Tokio.
Ah, genau, da gibt es ja das Lied. Da, Achtung, Leute, beim letzten Mal haben wir so gut wie gar nicht gebuzzert. Diesmal
heute wird gebuzzert.
Mehr buzzern. Heute wird gebuzzert. Ich habe eine Liste dabei mit euren Fragen oder mit euren Themenvorschlägen, die ihr hier eingesendet habt in das Postfach 43342 zum Deutschen Rundfunk. Wir sind ja Kinder der 80er, 90er, wir müssen das immer wieder mit ein bisschen einbauen. Ne? Und für die jüngeren Leute unter euch, die so denken, ey, was sind das für alte Männer? Ja, so ist es halt. Also, oder?
Ja. Also, schreibt uns eine Beschwerdepostkarte.
Ja. Liebe alten Männer, könnt ihr gerne machen. Wir sind da hart im Nehmen. Wir sind wirklich hart im Nehmen. Von daher passt es. Dirk, hast du noch irgendwas, womit du anfangen möchtest, bevor ich mal buzzer?
Nee, ich will den Buzzer haben hier. Ich habe jetzt Bock hier auf Themen und alles. Direkt. Ja. Wir gehen direkt rein.
Genau. Heute wird es ein bisschen pragmatischer oder funktionaler und also ein bisschen praktischer für euch. Und ich versuche auch, das mal durchzumoderieren, dass wir ein paar Themen schaffen, nicht nur ein oder zwei Themen, sondern ein paar Themen. Passt das so für dich, Dirk?
Ja.
Ja. Kannst du dich auch mal kürzer fassen, bitte?
Ja. Nein. Ja. Aber wir
also,
schneiden das dann
Leute
raus.
Wenn die jemanden hören wollen, dann doch eher mich, also, oder? Das, also.
Ja,
haben wir über Narzissmus eigentlich schon gesprochen?
Ständig. Das ist hier immer ein Programm. Also es ist auch tatsächlich so, dass die Leute dich eher reden, hören. Mich wollen sie sehen.
Ja. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also das ist so ähnlich wie wenn du bei einem Unfall vorbeifährst, weißt du, sowas willst du sehen. Das ist so, je grotesker, je schlimmer, desto mehr haben wir die Affinität hinzugucken, Dirk. Und das ist so bei dir. Ne? Das ist, die sehen dich und denken, was hat sich die Natur dabei gedacht?
Huh, warte mal, ich höre gerade einen Buzzer, glaube ich. War der Buzzer gerade da? Die erste Frage
so, Achtung,
kommt rein.
So, Buzzer! Und zwar habe ich hier eine Frage. Darf ich als Muslima in einer kirchlichen Kita arbeiten? Das fand ich total spannend. Ich habe die Frage ein bisschen gekürzt. Meistens holen die Leute ein bisschen aus und erzählen nochmal. Und ich habe das hier ein bisschen gekürzt. Und ich dachte mir, das könnte wir zu einem generellen Thema machen. Da geht es nicht nur darum, dürfen Leute mit einer anderen Glaubensrichtung zum Beispiel in der kirchlichen Kita arbeiten, sondern es geht auch darum, darf ich zum Beispiel in einer Waldorf-Kita arbeiten, wenn ich den Waldorf-Gedanken gar nicht lebe? Darf ich in einer Reggio-Kita arbeiten, wenn ich Reggio überhaupt nicht lebe? Oder darf ich in einer Kita mit einem offenen Konzept arbeiten? Oder was heißt darf ich? Macht das Sinn? Wir könnten über Macht das Sinn sprechen. Macht es Sinn, in einer Kita mit einem offenen Konzept zu arbeiten, wenn offene Arbeit überhaupt nicht das ist, woran ich glaube oder was mich glücklich macht? Dirk. Wie ist denn das? Fangen wir doch mal bei dem ersten an. Ist das okay, wenn jemand mit einer anderen Glaubensrichtung als dem christlichen Glauben in einer katholischen oder evangelischen Kirche arbeitet? Als Kita, meine ich, nicht als Kita.
Also ich muss das natürlich jetzt aus meiner Sicht so ein bisschen rüberbringen. Also ich bin, ich glaube, das wissen die Leute, die meisten gar nicht so, die mich dann so kennen über Instagram und Co. Ich bin sehr spirituell, aber ich rede davon nie, weil ich das sehr normal finde. Also Spiritualität ist ja einfach nur der Blick nach innen. So.
Ja.
Und den habe ich ganz, ganz krass. So. Und wenn es eine Religion gibt, zu der ich mich hingezogen fühlen würde oder wie, also ich bin halt ich bin halt kein Christ oder irgendwie so, dann ist es Buddhismus und das ist quasi das Cheaten. Also Cheaten, das, wie sagt man, Cheaten, das Schummeln quasi, weil im Buddhismus darfst du jede Religion haben, die du willst. Also du kannst Buddhist sein und Christ zum Beispiel. Du kannst aber nicht Christ sein und Buddhist, glaube ich. Da kenne ich mich aber weniger aus. Das müssen die Christen uns jetzt mal schreiben.
Ja.
Aber von mir aus, aus meiner Sicht ist es natürlich eine krass gelebte Diversität dann so, also eine Vielfalt einfach. Wenn ich in einer christlichen Einrichtung habe ich eine Muslima. Das, also ich finde das schon erst schon ziemlich cool, so von vornherein. Natürlich wird es jetzt anstrengend, weil das wird immer anstrengend, wenn verschiedene Sachen irgendwie zusammenkommen und ne und so weiter. Aber das finde ich das Spannende. Ich mag das gerne. Und ich finde es spannend, wenn Kinder andere Religionen kennenlernen. Auch weil dann können wir die Religion auch erst ernst nehmen, finde ich. Also so dieses, was man früher hatte, es gibt nur den einen Gott und das eine, so. Kannst du auch für dich entscheiden, wenn das dein Ding ist, mach so. Also ganz wichtig, ich will das nicht wenig ernst nehmen oder so. Ich nehme das sehr ernst, weil ich weiß, dass so im Grunde die höchste Ebene Spiritualität, Religion und so weiter. Ich finde aber genauso, dass wir dann das in unserem Alltag auch leben dürfen. So. Also ja. Das finde ich wichtig.
Ich gehe da mal rein und Achtung hier bei dem, ich weise immer wieder mal darauf hin. Der Dirk und ich, wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Wir haben schon einen gewissen Grad an Bildung erreicht und befassen uns auch immer wieder mit ganz vielen Aspekten des Lebens. Allerdings sind wir beide nur zwei Wahrheiten von Tausenden und Abertausenden möglichen Wahrheiten da draußen. Gleichzeitig ist es uns wichtig, verschiedene Standpunkte oder Sichtweisen oder Wahrnehmungen hiermit einfließen zu lassen. Ne? Also, dass wir die Sache nicht nur eindimensional betrachten, sondern wirklich mehrdimensional, aus verschiedenen Blickwinkeln. Und deswegen gehe ich hier mal rein. Dirk, es geht ja auch um Authentizität. Also ich verkörpere das, wofür ich lebe, beziehungsweise was ich hier auch dann umsetze. Jetzt stelle ich mir folgende Situation vor. Wir haben da eine katholische Kita, in der geht es nicht nur um Pädagogik, da geht es auch um Spiritualität, also auch um den Glauben. Es geht um das Vermitteln christlicher Werte, es geht nicht nur um das Vermitteln, sondern vielmehr um das Zelebrieren. Mhm. Also ich sage nicht nur das, was wir hier tun oder denken oder fühlen, sondern ich lebe das selbst. Ich bin dahingehend ein kongruentes, ein authentisches Vorbild. Mhm. Und wie kann ich das noch gewährleisten, wenn ich entweder gar nicht an Gott glaube oder an einen ganz anderen Gott glaube, wohlmöglich mit anderen Traditionen, anderen Werten, anderen Mustern? Wie ist das dann, ist das überhaupt möglich?
Also für mich ist da die Frage vor allem, wie ist der Träger drauf? Also dürfen dann da auch muslimische Lieder mal gesungen werden? Weil wenn du dir vorstellst, in der Einrichtung sind 10 Mitarbeitende, ja, 10 Kolleginnen und Kollegen und ich sag mal, 9 von denen sind jetzt christlich, katholisch vielleicht, und dann ist die eine Muslima da drin. Dann fände ich es normal, wenn wir jedes 10. Lied dann eben nicht im christlichen Bereich, sondern irgendwas aus dem Muslimischen vielleicht mal sehen, um das mal auszuprobieren. Und da merkt man halt tatsächlich, also ihr merkt es auch, ich bin da vor Religionen anders. Also das ist meine Einstellung, ich setze dann auch mein, ich sehe dich und komm zu mir und wir sind zusammen etwas Neues. Das setze ich dann über Religion, weil für mich persönlich ist das die höchste Form der Spiritualität, mich mit anderen Menschen zu verbinden und dann etwas Neues zu bilden. Das ist aber nicht das Konzept von einigen Religionen. Und da kommt meine Einstellung dann tatsächlich an ihre Grenzen, weil das ist natürlich verständlich. Wenn du eine katholische Einrichtung hast, dann ist klar, dann möchtest du gerne, wenn du an Gott glaubst, auf eine ganz bestimmte Art und Weise ist das ja, das ist ja eine Stilrichtung, könnte man sagen, dann möchtest du auch, dass diese Stilrichtung, so genau. Ja, und dann wird es natürlich schwierig, wenn dann jemand reinkommt und sagt, hey, ich habe mein Konzept, das schließt übrigens auch zum Teil dein Konzept aus. Und dann ist so,
ja.
Was machen wir jetzt?
Und dann reicht wohl möglich nicht mehr, in diesem professionellen Kontext reicht wohl möglich nicht mehr der Wunsch nach Diversität und Vielfalt oder Religionsfreiheit, sondern hier geht es ja auch um eine Identitätskultur. Hier geht es ja um eine Art DNA. Also wir haben eine Kultur, die wollen wir an die Kinder und die Eltern weitergeben. Und das geht am ehesten, wenn die Kolleginnen und Kollegen diese Kultur ebenfalls innehaben und zelebrieren. Wenn da jetzt jemand eine ganz andere Kultur mit reinbringt, dann ist das zwar im Sinne der Diversität und der Vielfalt großartig, ja, wir lernen viel Neues und wir beschäftigen uns mal mit anderen Dingen, unser Weltbild wird größer, aber gleichzeitig wird in dem Moment nicht das bedient, was Teil unseres Konzeptes, Teil dieser DNA ist.
Ja.
Und dann wird es schwierig, also ich würze das mal so ein bisschen in Anbetracht der Zeit, weil wir noch andere Themen haben wollen. Wie ist das jetzt für dich, Dirk? Wenn ich jetzt als, wenn ich in einer Montessori, in einer Waldorf-Kita arbeite, aber gar nicht Waldorf fühle oder lebe, sondern ich will einfach nur mein Geld verdienen. Ist das in Ordnung, wenn ich einfach auch in der Kita mit einem offenen Konzept arbeite, obwohl ich den offenen Gedanken gar nicht inne habe? Ist das okay, wenn ich einfach nur Geld verdienen will und die DNA der Konzeption überhaupt nicht teile?
Also ich glaube, das erste Problem habe ich irgendwann selber. Weil wenn ich daran nicht glaube und das andere eben das Konzept so funktioniert, dann werde ich da nicht glücklich.
Das ist ultra anstrengend.
Ich würde das nicht machen. Also wenn ich in eine Einrichtung komme und die haben zum Beispiel ein offenes Konzept und es ist eine Kita, also im Hortbereich, OGS-Bereich und so ist das ja normal. Aber in der Kita ja eben ist es eine besondere Geschichte und ich kann damit nicht, dann wird es schwierig. Schwierig ist natürlich, wenn es die einzige Kita ist, die ich da erreiche innerhalb von einer halben Stunde, dann muss ich dann wieder andere. Also dann gibt es so Prioritäten, ne? Was ist dann wichtiger und so. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich war ja schon öfter in Waldorfschulen auch, also nicht nur in Kitas, und selten haben Waldorfschulen nur Waldorf-Lehrkräfte. Also weil die ja doppelt geschult sein müssen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das von Bundesland zu Bundesland verschieden ist, aber ich kenne das so, dass eine Lehrkraft muss erstmal komplett die Ausbildung, alles Referendariat und so weiter. Und dann wirst du zusätzlich nochmal als Waldorf, in Waldorf-Pädagogik vorgehen.
Wobei man bei dem Personalmangel von heute auch nicht mehr genau weiß, ob die das genau
und genau so das ist es.
Handhaben oder sich genauso wie alle anderen Kitas und Schulen leider
können sie nicht.
Manchmal sagen öffnen, aber manchmal sind auch coole Leute mit dabei. Das ist irgendwie.
Ja, und das habe ich ganz viel. Ich komme in solche Einrichtungen, in Waldorfschulen und dann sind da 2 von 10 ausgebildet Waldorf und der Rest gar nicht, weil die sonst die Schule nicht aufrechterhalten können. Ja, also solche Sachen sind da auch. Sein. Aber ich möchte noch mal so ein anderes Bild reingeben, was vielleicht ein bisschen was öffnet. Also ich habe mal in Neumünster, das ist ein bisschen, da warst du auch letztens, ne? Glaube ich, oder?
Ja,
genau, da gibt es, also nicht nur da, aber da kenne ich eine Moschee, die wir mal besucht haben. Da war ich, glaube ich, noch Schüler, also das ist schon ein bisschen her. Und direkt gegenüber ist eine Kirche, eine christliche. Und wir haben an dem Tag alles besucht. Wir waren in der Kirche, wir waren in der Moschee und so weiter. Und ich fände es super, wenn alle, die in die Moschee gehen und dort ihren Glauben nachgehen, dann vielleicht ab und zu alle, keine Ahnung, vielleicht einmal im Quartal oder so, alle 3 Monate, gehen die mal alle gemeinsam mit in die christliche Kirche und machen dort einen Gottesdienst mit. Und genauso andersrum machen die Christen dann aus der Kirche dort, gehen einmal alle 3 Monate zu den anderen rüber.
Wie die Ökumene im Prinzip, ne? Vor einigen Jahren oder vor vielen Jahren haben wir ja angefangen, die Katholiken mit den, wie nennt man das, Evangelisten?
Evangelien, glaube ich.
Die Katholischen und die Evangelischen zusammenzubringen, hör mal.
Ja.
Ne? Und das wäre ja super cool, wenn wir da zwischen diesen Weltreligionen eine Brücke bauen würden und die sich viel mehr besuchen, viel mehr voneinander erfahren und partizipieren können. Das finde ich total schön.
Und das passiert ja tatsächlich schon, ich kenne jetzt nicht alle Bezeichnungen, aber ich sag mal so, alle, die jetzt vorne stehen und, wie nennt man das in der Religion? Die Vorsager vorne.
Was machen die denn da? Alter. Die Pfarrer oder was meinst du?
Ja, Pfarrer zum Beispiel und Priester und all die vorne stehen. Es gibt ja so viele im Muslimischen. Und die Dirks auch nicht. Und die sind ja schon connected ganz häufig. Also die treffen sich ganz häufig und sprechen darüber und so weiter. Und das wäre doch großartig. Es ist aber natürlich die Frage, was das auch mit der Gesellschaft am Ende macht, ne? Also viele Weltreligionen sind so groß geworden, muss man auch mal sagen, weil sie gesagt haben, alle anderen haben Unrecht, nur wir haben Recht.
Absolutistisch, ja.
Ja, ist halt die Frage, löst das dann mehr auf? Aber nur mal als Bild
das,
so.
Das ist eine Frage, die geben wir einfach mal an die anderen weiter, oder?
Ja.
Also ihr da draußen, setzt euch doch im Team mal hin und diskutiert doch wirklich mal darüber, zum Beispiel, kenne ich überhaupt mein Konzept? Denn wie soll ich mich aktiv für ein Konzept entscheiden, beziehungsweise ein Konzept leben, wenn ich es nicht mal kenne? Das ist so das Allererste. Ne? Also wie kann ich mich in meiner Freundschaft zu Dirk für Dirk entscheiden, wenn ich Dirk nicht kenne? Mhm. Und ich will ihn ja kennenlernen, deswegen stelle ich ihm 1 Milliarde Fragen. Aber stellt ihr auch diese Fragen hinsichtlich eures Konzeptes? Das ist so das Allererste, was ich euch mitgeben möchte. Und das Zweite, und danach darfst du gern das Ganze nochmal abschließen, bevor ich buzzer, Dirk. Das Zweite ist, fangt an zu philosophieren. Philosophiert mal genau über das, worüber wir hier gerade sprechen. Ne? Macht das Sinn, dass einer in der anderen Kita arbeitet, obwohl er das vielleicht gar nicht lebt oder selber spürt? Und geht es beim Arbeiten nur um Geld verdienen oder geht es um Identifikation? Was ist das eigentlich? Ich identifiziere mich mit etwas. Wie stark muss es ausgeprägt sein? Ist es wichtig dafür, dass ich glücklich werde? Also brauche ich das, um wirklich glücklich und zufrieden zu sein? Etc. Fällt dir noch was ein, was die machen können da draußen, um sich mit dem Thema mal in Berührung zu bringen?
Also es gibt, glaube ich, ein Konzept, was heißt glaube ich, also ich mache das schon öfter, aber so, wo man einen freien Raum schafft, wo einfach alles einmal gesagt werden darf. Wichtig ist, dass ihr danach, also ihr müsst eine richtig, richtig fitte Moderation haben. Es muss auch nicht unbedingt immer die Leitung sein, weil ihr müsst unter Umständen ganz viele Dinge danach auffangen. Und es gehen ganz viele Bilder auf. Und das ist spannend. Wenn du ein unreflektiertes Team hast, dann ist die ganze Zeit Trigger. Also wo wir ja mit dem Thema jetzt hier auch reingekommen sind, Muslima in der christlichen Kita und so, kann schon da gewesen sein, dass einige sich getriggert gefühlt haben. Und wenn bei euch der Emotionsspiegel hochgegangen ist, dann ist das spannend, es hat nichts mit dem Thema zu tun. Das hat immer was mit einem selber zu tun. Und das musst du moderieren. Sonst ist nachher jeder im Team so, ja, guck mal hier, da geht schon wieder die Person, die hat das und das gesagt und so. Hier. Ja, genau. Und du musst aufmachen und nicht zumachen. Aber das, was wir gerade ganz viel machen, ist zumachen. Wir machen Zuschreibungen, wir machen Regeln, Gesetze, damit wir alle noch mehr wieder Sicherheit haben, weil wir uns unsicher fühlen. Und das Spannende ist, eigentlich müssen wir jetzt aufmachen. Wir müssen mal über alles reden. Ja. Ne? Über all diese großen Themen.
Vor allen Dingen.
Ja.
Ich würde mir wünschen, dass wir weniger werten. Ich würde mir irgendwie wünschen, dass es uns gelingt, weniger abzuwerten, weniger negativ zu bewerten. Eine Wertung findet immer statt. Aber es wäre schön, wenn das eine Wertung mit einem offenen Ende wäre. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, prozessorientiert.
Also die Wertung ist noch nicht zu Ende, sondern ihr lasst es geschehen, was gegenüber von euch passiert. Das fände ich total schön. Achtung, bist du bereit?
Wenn wir was vergessen haben, schreibt's uns. Buzzer!
Ab in die Kontakte. Nächste Frage. Waren eure Kinder eigentlich in der Krippe und wie findet ihr Krippenpädagogik? Dirk, wie viele Kinder hast du?
2.
2.
Und der eine hat heute Geburtstag.
Mega!
Ja.
Krass.
Deswegen bin ich auch mega übermüdet, weil der ja früh zur Schule geht und da musste ich heute Morgen mit aufstehen. Das ist
und Dirk ist kein, Achtung, Fun Fact, Dirk ist kein Frühaufsteher.
Doch, ich stehe schon teilweise 9 Uhr oder so, bin ich schon.
Aber ja, das ist irre. Also manchmal ist er ganz verrückter Typ.
Crazy.
Ist er, steht da manchmal früh morgens um 9 Uhr, 9.30 Uhr auf. Ja? Da ist das bei mir der halbe Tag schon gelaufen. 9.30 Uhr habe ich schon, keine Ahnung, habe ich schon die halbe Welt gerettet. So.
Kommen dann zu anderen dazu. Ja, so. Meine Kinder waren teilweise in der Krippe, ja genau, und zwar in der Krippengruppe und so weiter. Also das habe ich alles mitgemacht, auch die so Eingewöhnung und sowas alles. Und
warte mal, richtige Krippe oder eine Krabbelgruppe?
Eine Krippengruppe. Also so ganz typisch,
Die 0- bis 3-Jährigen.
Genau.
Beide Kinder?
Ja, ich glaube, meine Tochter sehr kurz.
Mit wie vielen Jahren kamen die?
Oh, das weiß ich gar nicht mehr so.
Mit
1? Ich bin ja ganz schlecht in Zeiten und in wann
geht
was passiert
deine Frau
ist.
Fragen.
Ja, warte, ich rufe sie mal eben an. Die wüsste das aber tatsächlich. Ja, aber also so ein Jährchen haben die da schon mitgemacht. Und dann, ja, so mit typisch drei sind sie dann rüber in die Hauptgruppe und so, ja.
Weil das ja eine Frage an uns beide ist und Dirk nicht gelernt hat, mich mal zu fragen, sondern
ich warte hier die ganze Zeit, endlich.
Das ist einfach so mit Dirk, der will nur erzählen. Ne?
Ja.
Wahres Interesse hat er nicht an mir, aber ich bin halt gutherzig. Ne? Ich habe ein Herz mit so Leuten wie Dirk und deswegen nehme ich mich dem an, weil wer macht's sonst? Also meine Kinder waren nicht in der Krippe, sondern die sind erst mit drei in die Kita gekommen. Dirk, Krippenpädagogik. Mhm. Ein Kind mit eins in die Krippe zu geben, in die nennen wir es mal Fremdbetreuung. Ich weiß nicht, ob der Begriff dir zusagt oder nicht. Wir nehmen es aber mal, na, jetzt werden einige von euch, Achtung, wieder getriggert sein. Es ist ja keine Fremdbetreuung. Wir sind ja Personen, die einander kennenlernen und sowas. Achtung, wir wollen hier keine Wortglauberei, sondern es geht jetzt ja erstmal für uns nur darum, wie stehen wir beide dazu, dass Kinder wohlmöglich vor dem zweiten, dritten Lebensjahr in eine Betreuung kommen. Weiß nicht, Dirk, wie siehst du das? Hast du da überhaupt eine Meinung zu?
Ja, ich habe da eine Meinung zu und dazu muss ich zuerst sagen, ich gehe jetzt vom Idealzustand aus, den wir eigentlich nie haben, aber im Idealzustand ist natürlich das Kind zu Hause, behütet in der Familie, gerne auch noch Großeltern, die kommen dann auch nochmal vorbei und so weiter und ganz viel bei der Mutter, die natürlich in der Zeit dann nicht arbeitet und so weiter. Und auch der Mann ist dann öfter zu Hause, um halt auch sich öfter zu zeigen, um ein Vorbild zu sein in diese Richtung und so weiter. Also das finde ich
Mutter,
ganz wichtig.
Mutter und Vater und Vater.
Genau.
Dass wir hier alle genau. bedienen. Ne? Also hier sind alle angesprochen.
Ja, das war jetzt die Standard-Ausrüstung, genau. Wo wir ja jetzt schon alles haben. Also gerne auch, ne? Also ich gibt ja auch diesen Quatsch, so es muss immer eine Mutter und ein Vater sein und so. Nein, muss gar nicht immer, es ist auch alles widerlegt und so. Aber so, ne, dass halt viel sich um das Kind gekümmert wird und die Mutter sollte auf jeden Fall da sein. Und jetzt trifft das Ganze auf unsere Gesellschaft, die jetzt sehr stark geprägt ist von Geld verdienen, von all diesen Dingen. Jetzt mal ganz unabhängig von selbst sich verwirklichen und so weiter. Das ist natürlich ein super Anrecht, haben alle drauf, auch die Mütter und so. Das finde ich ganz normal. Aber jetzt funktioniert das alles nicht mehr. Schon alleine, weil jetzt die Familie, die Großfamilie, die es früher gab, die gibt es ja jetzt so nicht mehr in der Form. Jedenfalls nur noch sehr selten. Das heißt,
die Leute ziehen halt weg, ne? Und sind
genau.
nicht mehr in der Nähe der Familie.
Genau. Und also ich habe das ganz viel auch in Hort auch ganz viel gehabt, ganz viele alleinerziehende Mütter, die eben hier jetzt irgendwie hergezogen sind und Vater ist dann nicht mehr da, war meistens dann irgendwie ein Vater und dann Großeltern eben auch nicht. Und das ist richtig schwer, weil wenn du keine Großeltern hast, dann bist du im Grunde schon fast komplett angemeldet in der Nachmittagsbetreuung im Schulbereich. So, also das ist der Standard im Grunde, den wir haben. Und das ist eigentlich schade. Auf der einen Seite finde ich gut, dass Fachkräfte an den Kindern sind, das dürfen wir auch nicht vergessen. Also es sind ja, wir sind mal ganz ehrlich, wir als Eltern haben nichts gelernt.
Noch sind Fachkräfte an der
in den Kindern. Und auch nicht immer. Also rein, das ist die Theorie jetzt, ne? Wo ich ja immer sage, so, ne, wenn bei bestimmten Entscheidungen und wenn du keine Beziehungsarbeit zu dem Kind aufbaust, dann hast du auch keine Fachkraft am Kind. Dann ist jemand im Raum, aber dann ist keine Fachkraft am Kind. So, das hast halt auch ganz viel. Und das ist halt echt, das ist die Schwierigkeit, das auszubaldowern. Und ich finde es schwierig, diese Entscheidung den Eltern ganz häufig der Mutter zu geben, obwohl die gar nicht die Entscheidung richtig treffen kann. Denn meistens wird diese Entscheidung eigentlich von finanziellen Hintergrund getroffen. Also die wenigsten können sagen, jo, also ich kann mir auch einfach leisten, jetzt mal ein Jahr nicht zu arbeiten. Also wer kann das so? Das ist dann schwierig. Und da, finde ich, hat unsere Gesellschaft auch auf politischer Ebene mal wieder, muss man leider sagen, was nicht hingekriegt, was zum Thema, also mal wieder meine ich jetzt nicht komplett pauschal, aber zum Thema Familie und vor allem Kinder. Also wir sind immer noch Deutschland das Schlusslicht in Europa, oder? Was Kinderfreundlichkeit angeht.
Ich kenne die Statistiken leider nicht, deswegen enthalte ich mich da.
Ja, also vielleicht ist die auch veraltet, aber wir werden jetzt nicht auf Platz 1 sein, so viel ist sicher. Und das ist unser Problem. So. Also auch, du hast ja gemerkt, zu Corona wurden die Schulen offen gelassen und alles, und im Nachhinein hat man offen, also ganz offen ausgesprochen und zugegeben, das war einfach nur ein Betreuungsbedarf da, und man hat behauptet, es ist wichtig für die Kinder, und im Nachhinein hat man es tatsächlich zugegeben, und ich will jetzt keine Schuldzuschreibung machen oder so, das bringt uns ja nicht weiter, aber ich denke, wir müssen endlich uns eingestehen, dass sowas wie Gelder in die falsche Richtung fließen. Das muss, wir müssen wieder die Familien unterstützen und alles. Also dieses...
Ja, jetzt wird wahrscheinlich irgendein Ökonom oder Wirtschaftswissenschaftler sagen oder ein BWLer so, ja, hören Sie mal, Herr Fübelkorn.
Wie stellen Sie sich das vor?
Wie stellen Sie sich das vor, genau. Wenn wir jetzt die ganzen Gelder, die wir ja hätten, in die Versorgung der Familien investieren würden, dann würden ja wohl möglich die Väter und Mütter und alle, die dazwischen sind, nicht mehr arbeiten gehen. Und wir verlieren damit ja im Prinzip dann Arbeitsplätze, wir verlieren, da haben wir noch einen höheren Fachkräftemangel und wir haben weniger steuerliche Einnahmen. Also im Prinzip würde jetzt jeder, der so mit der aktuellen Wirtschaftssituation vertraut ist, sagen, nee, wir müssen so viele Menschen wie möglich in Arbeit bringen, damit wir uns als Land wirtschaftlich stabilisieren können.
Und deswegen sind wir ja so kaputt als Land, definitiv. Also das ist ja unser Problem. Also das war ja mal anders. Und das war ja nun wirklich etwas, was, keine Ahnung, vor 50, 60, 70 Jahren, und ich mache jetzt Pauschalaussagen, ne, Vorsicht, was da wirklich besser war. Eine Person war beim Kind zu Hause, die andere war draußen und hat das Geld reingeholt. Und vielleicht auch mal im Wechsel oder was weiß ich. Ne? Ja. Also das finde ich ja schöner, ne, wenn dann auch mal
wie das andersrum ist. Und wir brauchen hier eine Sicherheit, was die Rente auch angeht, Dirk. Ne? Es kann ja nicht sein, also erstens ist die Arbeit, die Investition in die Familie eine der kostbarsten Aufgaben ever. Hm. Und ich finde, das sollte auch entlohnt werden, ob von für die Mutter oder für den Vater oder für die gesamte Familie. Und das Zweite ist, wenn wir solche Modelle hätten, dass Kinder wieder zu Hause sein können, auch bei ihren Eltern, und sie haben ja ein Recht darauf, auch Zeit mit ihren Mamas und Papas zu verbringen. Ne? Mhm. Also das vergessen wir ganz oft, dass die Kinder dieses Recht auch haben. Und übrigens auch mit gut gelaunten Mamas und Papas. Also mit entspannten Mamas und Papas und nicht so, ich hole dich mal schnell aus der Kita um 17, 18 Uhr ab, bin super angestrengt, weil ich selber einen scheiß Tag hatte, dann schnell noch Abendessen, schnell ins Bett und nicht mehr viel vorlesen, und wenn vorlesen, mit so einer Fresse, weil man eigentlich selber kaputt ist und keine Lust mehr hat. Ich meine, das ist für niemanden schön, ne? Das ist weder für die Eltern schön noch für die Kinder schön. Und wir müssen daran denken, dass diese Leute, die dann zu Hause bleiben, auch rententechnisch versorgt werden. Das ist sonst echt fies.
Ne? Ja, und das war ja mal so. Also die eine, früher war es halt dieses klassische, der Mann und so, aber ich will jetzt nicht dahin zurück, ich bin sowieso der Meinung, man kann niemals zurück, es geht um die Zukunft, aber wir waren mal da, dass eine Person für die Familie verdient hat. Ja, und jetzt haben wir das. Ja, das hat gereicht. Ja. Und dann gab es auch nochmal einen Urlaub und das Auto stand vorne vor der Tür und so. Also nicht alles, aber in der Regel schon, alles war da. Also es hat funktioniert. Ja. Und jetzt arbeiten beide und jetzt plötzlich müssen aber auch beide arbeiten.
Ja, und nicht nur Teilzeit, wie es ja schön wäre. Das wäre ja die Modernisierung des antiquierten alten Systems. Sondern wir können ja sagen, beide gehen Teilzeit arbeiten. Aber das reicht dann oft auch finanziell gar nicht mehr aus. Beziehungsweise haben wir dann wieder das Problem auch mit den Rentenansprüchen. Ne?
Und das funktioniert hinten und vorne nicht. Und ich glaube aber tatsächlich, dass wenn du jetzt reingehst auf politischer Ebene, und ich bin kein Politiker, ne, aber du besprichst das und da gibt es dann ganz viel, ja, das geht nicht, weil so, und das geht nicht, weil so, dann ist meine Erfahrung, es geht immer dann, wenn du die richtige Haltung hast. Also die Politik in Deutschland, ist gar nicht böse gemeint, aber hat ja keine Ahnung von Pädagogik. So, das geht ja jetzt erst los, dass die merken, ach so, Pädagogik ist was anderes als Betreuung, so Überraschung. So, ne? Also wir in dem sozialen Bereich arbeiten, für uns ist das Standard so, und wir haben auch eine Priorität und all das. Ja. Und da kommt die Politik erst jetzt in den nächsten Jahren so hin, aber das interessiert die auch nicht so, und das ist nicht böse gemeint, ja, aber die haben halt ganz viele Lobbyisten da, die ihnen sagen, ey, die Wirtschaft, das ist super wichtig, und wenn die Wirtschaft nicht funktioniert, dann hat auch die Familie nichts. Und das ist nicht ganz falsch, aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Der andere Teil ist, die Familie muss auch bleiben. Also die muss unterstützen, und das ist eine reine Haltungsfrage. Entschuldige, ich will nur ein Beispiel dazu nennen. Nimm das Schulsystem, und ich hoffe, jetzt triggere ich auch niemanden, aber es ist jetzt nicht nur meine Meinung, sondern rein wissenschaftlich ist das Schulkonzept, so wie es heute stattfindet, in der Art und Weise, ist an allen Ecken und Enden widerlegt. Es macht keinen Sinn. 0,0. Also das, was wir machen täglich in der Schule, ist wissenschaftlich Blödsinn. So, das wissen wir. Das ist jetzt auch keine neue, besondere Aussage, die ich hier treffe. Wir wissen das. Das Spannende ist, warum wird das nicht verändert? Wir haben auch ganz viele Influencer und so in Deutschland, die sich um diesen Schulkontext kümmern, ganz tolle auch, die genau sagen, hier ist eine neue Statistik, PISA war jetzt wieder und dies noch und das noch, und deswegen sollten wir das ganze Schulsystem komplett kippen und verändern, weil es macht von vorne bis hinten so keinen Sinn mehr. Das wissen wir. Das Spannende ist doch aber, warum wird es nicht verändert? Warum passiert da nichts? Und meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach, und ich sah es ja viel auch so in regionalen Politikums und so, Politiker, wie auch immer, ja, so Treffen und so weiter, das ist eine Haltungssache. Wenn ich nicht daran glaube, dass Kinder und die Familie ganz viel wert sind, dann gucke ich die ganze Zeit, die Wirtschaft muss brummen. Wenn ich glaube, das ist das Ding. Und es ist nicht böse gemeint, nur ich glaube, da müssen wir in unserer Einstellung was verändern in Deutschland.
Ich würde gerne zwei Dinge noch ergänzen, Dirk. Das eine ist definitiv die Haltung, mit der Haltung beginnt es. Das andere ist die Umsetzung. Wir brauchen nicht nur Influencer oder Menschen aus dem inneren Kreis auch, also von innen, von unten nach oben sozusagen, die das erkennen und die auch die Haltung vertreten, ja, wir brauchen eine Veränderung, sondern die auch ins Tun kommen. Ne? Wir brauchen Menschen, die etwas machen. Und nicht nur denken oder fühlen, sondern wir brauchen die Macherinnen und Macher. Das ist so ein Aspekt, der für mich definitiv auch dazu gehört, warum nichts passiert oder so wenig passiert, weil wir zu wenig Menschen haben, die aufstehen und etwas unternehmen. Mhm. Und das Zweite ist, jetzt gehen wir mal auf die politische Ebene. Da gehe ich sehr selten hin, weil ich ein Freund davon bin, von unten nach oben die Dinge zu verändern. Auf der politischen Ebene, das hast du ja gesagt, auch mit der Wirtschaft, passiert alles im Hier und Jetzt. Und ich glaube, das ist auch ein Problem. Alles ist sehr kurzfristig, weil die Legislaturperiode nur 4 Jahre geht. Ne? Und alles muss im Prinzip für 4 Jahre funktionieren, damit man wiedergewählt wird, damit es wieder nur für 4 Jahre funktioniert. Und auch die ganzen Lobbyisten, die ganzen Vertreter der Wirtschaft etc., die sind im Hier und Jetzt. Mhm. Und ich würde mir da wünschen, dass sie die Kausalität, den Determinismus der Pädagogik begreifen. Denn wenn wir heute eine geile Pädagogik machen, dann werden wir in 20, 30 Jahren Menschen haben, Erwachsene, die so viel geile Pädagogik erlebt haben, die sich so geil entwickelt haben, dass sie die Herausforderungen, die wir hier und jetzt nicht lösen wollen oder können, ganz einfach lösen werden. Weil sie eine Fähigkeit entwickelt haben, womit man Probleme löst. Die werden die Welt retten. Also wir sind, deswegen sage ich immer, wir sind die Weltveränderer, weil wir die kleineren Weltveränderer begleiten dahingehend, dass sie irgendwann die großen Weltveränderer sind und dann die Welt verändern. Die machen das besser, was wir nicht hinkriegen. Aber das können die nur besser machen, wenn wir bessere Bedingungen haben, eine bessere Pädagogik. Und deswegen müssten die Leute aus der Wirtschaft oder der Politik, die müssten langfristiger denken. Nicht nur im Hier und Jetzt, auch nicht nur 4 Jahre oder 10 Jahre. Sie müssen in Generationen denken, meines Erachtens nach.
Ja.
Soll ich mal? Oder hast du noch, willst du noch was?
Ja, nö, macht nichts. Ihr ergänzt. Und ihr sagt, wo ihr anderer, sagt auch genau, wo ihr anderer Meinung seid und so, ne?
Ja.
Also das sind halt alles das ist nicht zu Ende gedacht, so alles. Manche Sachen schon vielleicht, aber vieles nicht. Wir wollen einfach nur Sachen anstoßen und neue Sichtweisen bringen.
Wir machen es auf. Uch, bums. Läuft die Kamera noch?
Ja, hoffentlich. Zum Glück.
Perfekt. Und Akku ist auch noch drin. Perfekt. Super. Achtung, ich buzzer, Dirk. Und zwar, nächste Frage oder nächstes Thema. Sollten Kita-Fachkräfte auch Küchenarbeiten erledigen? Also, kennst du das? Du bewirbst dich als Pädagoge in einer Kita, wirst dann eingestellt als Pädagoge, um pädagogische Heldentaten zu vollbringen. Und dann auf einmal ist die Hauswirtschaftskraft krank oder sie ist nicht da, es gibt auch keinen Vertretungspool. Und dann steht die Frage im Raum, wer bereitet das Essen zu? Wer räumt dann aber auch das Geschirr in die Spülmaschine? Wer wäscht ab und wer macht dann nochmal die Küche sauber? Und wer macht das?
In der Realität meistens dann die Kolleginnen und Kollegen in der Kita. Ja,
in der Kita, genau. Hast du das mal in der Schule erlebt, dass wenn in der Mensa einer der Köche krank ist, dass dann der Lehrer während des Unterrichts rausgeht und schnell nochmal kocht und dann im Nachhinein nochmal auch abspült? Hast du das jemals erlebt in der Schule?
Immer eigentlich.
Immer, ne?
Das nee, das macht die Schulleitung, übernimmt das in der Regel.
Die Schulleitung, genau, die kompensiert ja, wie in der Kita. Oder an der Uni. Das wäre mal spannend, ob dann an der Unimensa der Professor in der Schule steht und dann für die Studentinnen und Studenten kocht. Habt ihr das mal erlebt? Und die Frage ist jetzt, Dirk, warum erleben wir das in der Kita, wenn das weder in der Schule noch in der Universität zur Realität gehört?
Wie ich finde, eine relativ offensichtliche Frage. Das ist ein Mix aus. Einmal wird das von außen so suggeriert, ja, das also kann ja jetzt jeder und das können wir ja da mal kurz übernehmen, weil wir sowieso in Kita, wir haben ja nicht so ein starres System in der Regel, so jetzt ist die erste Stunde, zweite Stunde, dann mache ich das und so festgeschriebene Sachen, wir machen ja auch einfach mal einen Ausflug und so, also unsere Arbeit am Tag ist sehr viel beweglicher, aber ich glaube, bisher ist es so gelaufen, weil es immer welche gab, die das einfach mitgemacht haben. Also ich will jetzt auch noch gar nicht sagen, irgendwie, ob ich das gut oder richtig finde oder falsch oder so, ne? Aber das ist, glaube ich, das Grundding. Es gab keinen, der sich darüber jetzt beschwert hat. Also das war dann klar, oh, dann brauchen wir ja Essen.
Vielleicht schon, aber sich verweigern, wäre das vielleicht das, was nötig ist? Also müssen wir uns vor Arbeiten, mit denen wir uns nicht identifizieren, weil sie auch nicht Teil unserer Entscheidung sind. Also wir haben uns entschieden, pädagogische Arbeit zu leisten. Mhm. Mit den Kindern, die Kinder zu unterstützen in der Entwicklung der Bildung und der Erziehung. Und dann machen wir Dinge wie zum Beispiel hauswirtschaftliche Tätigkeiten oder Hausmeistertätigkeiten oder müssen draußen noch irgendwie das Außengelände sauber machen,
oder
Reparaturen,
so.
Im Winter Salz streuen und sowas, ne? Dann ärgern sich die Leute und ich glaube, dass sie das auch kundtun. Aber die Frage ist, sollten sie es boykottieren? Und wenn sie es nicht boykottieren, warum sollte dann derjenige, der die Spielregeln macht, etwas verändern, wenn es ja Leute gibt, die das Spiel durch ihr Zutun bedienen? Versteht ihr, was ich meine?
Das ist ja immer so. Also die Legitimation von der Situation, ich fange schon zu kompliziert an, ne? Wenn, also dass es diese Situation überhaupt gibt, ist ja der Hauptgrund im Grunde, dass es jemand macht. So, dass jemand genau sagt, okay, übernehme ich. So. Und deswegen gibt es überhaupt die Situation. Das ist ja erstmal überhaupt völlig wertfrei. So. Und ich finde auch, es kann ja auch Teams geben, wo das dann mit drin ist. Also wären zwar krasse Teams, weil die müssten ja mega besetzt sein dann, denn dann fehlt ja wieder jemand am Kind und so weiter. Und also dann, wenn man ein richtig dickes Team hat und sagt, okay, bei uns ist das Kultur und vielleicht kommen dann sogar Kinder noch irgendwie mit dazu, die
genau.
Räumen dann mit auf und ab und so.
Dirk, damit differenzieren wir, weil wir meinen nicht die pädagogische Hausarbeit.
Genau.
Ne, oder die pädagogische hauswirtschaftliche Tätigkeit. Das ist was ganz anderes. Hier geht es wirklich um, Personal fehlt, wir kompensieren.
Ja, und das Spannende finde ich, wenn das nicht gang und gäbe ist und wenn es jetzt plötzlich die Situation kommt, ne, dann kann man auch einfach sagen, also da lasst uns doch nochmal drüber reden, welche Lösung wir dafür finden. Sowas kann man ja auch sagen, anstatt zu sagen, ich mach das nicht und so weiter. Also was ich damit sagen will, es ist auch eine Art, also frag dich, wie man das rüberbringt. Also viele denken immer, wenn sie sagen, nee, das geht für mich nicht klar, das machen wir nicht, was völlig in Ordnung, völlig legitim ist und vielleicht sogar genau das Richtige, dann haben die aber immer das Gefühl, sie müssen sich das jetzt erkämpfen und müssen in so einen Aggressionszustand, nenne ich es mal so, kommen. Nicht jetzt super doll, aber so, ich kann ja auch einfach sagen, so, nee, danke, nee, ich habe ja meine Arbeit. Also danke fürs Angebot, ich bin nicht dabei. Sagt mir gerne, wenn ihr irgendwas wisst, wenn ich was wissen muss für meine Arbeit, wer dann nachher da steht und das Essen dann irgendwie bringt oder sowas, aber nee, ich bin das ja nicht. Das kann man ja auch sagen, anstatt nein, also da muss ich mich jetzt mal wehren und ich will nicht und so. Damit suggeriert man ja, man müsste in den Kampfmodus gehen, so, und müsste sich das erkämpfen. Also das finde ich spannend. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich bin ja ein Fan davon, auch mal in den Kampfmodus zu gehen, auch dagegen zu gehen, auch zu boykottieren, mich zu verweigern. Mhm. Ich mag das auch. Ich verstehe hier auch, worauf es dir ankommt, dass wir einen konstruktiven Weg finden, der auch die Zwischenmenschlichkeit und auch die Arbeitsharmonie, das ist ein großes Wort, nicht allzu stark belastet.
Ne? Jein,
wenn ich nur also, in den Kampf gehe oder...
Ja, oder ja ich meine eher so... ich gehe ins Nein, ohne zu kämpfen, weil es mir zusteht. Also viele denken, sie müssten sich in dieser Situation rechtfertigen. Ja, die Leitung kommt an, ey, sorry, ich weiß nicht mehr, was wir machen sollen. Wir haben niemanden mehr in der Küche und die Kinder brauchen noch das Essen und so weiter. Was machen wir jetzt? Und dann fühle ich mich ja bedrängt zu sagen, so, ich muss mich jetzt rechtfertigen, warum ich Nein sage. Ja. Aber ich kann ja in meinem Kopf den Schalter umlegen, so, ja, das ist ja blöd, was machst du denn jetzt? So, ich kann mich ja raushalten, so einfach. Und dann wird natürlich nachgebohrt und alles und dann sage ich, also bei aller Liebe, nein, lass uns da eine andere Lösung für finden, grundsätzlich. Und oder dann wenigstens, pass mal auf, heute machen wir Ausnahmezustand, aber danach machen wir das nicht mehr. Dann lass uns bitte zur nächsten Teambesprechung einen Plan, vielleicht willst du den als Leitung schon machen, dass du uns den vorlegen kannst oder so, dass wir nicht mehr in diese Situation kommen oder so. Also man muss gar nicht so, das ist das, was ich meine, man muss gar nicht so in den Kampfmodus gehen. Wo ich mir etwas erkämpfen muss, da gehe ich in den Kampfmodus. Und da sage ich auch ganz klar, so nicht, Freundchen. So, aber ich kann ja auch das andere machen. Also im Grunde kann ich es ja als eine Anfrage an mich behandeln. Dirk, würdest du heute in die Küche gehen und so weiter? Und wenn ich das auf meiner Ebene nicht einsehe, dann brauche ich es nicht mal begründen. Kann sein, nee, ich bin ja hier im Gruppengeschehen und so. Also wenn du irgendeine Lösung, wenn ich bei einer Lösung beitragen kann, sag mir gerne Bescheid, aber ich bin ja pädagogische Fachkraft und ich bin nicht dafür da, das weißt du. Und das kann man ja beruhigt sagen. Man muss ja gar nicht den anderen angreifen. Und man kann, also es ist immer die Frage, wer muss wen überzeugen? Also viele haben das Gefühl, wenn dann die Leitung reinkommt, hier so Pipapo Mexiko, das muss jetzt stattfinden, dann hat man das Gefühl, ich muss jetzt die Leitung oder meinen Träger oder wen auch immer davon überzeugen, nee, muss ich doch gar nicht, ich kann doch die Haltung einnehmen, nee, sorry, ich bin heute in der Gruppe. Also wenn du mich überzeugen willst, dass ich nicht meine pädagogische Arbeit aufnehme, sondern was ganz anderes mache, und jetzt spinne ich mal rum, also zum Beispiel die Müllentsorgung oder den Gartenpflege oder irgendwie sowas und gar nicht mit den Kindern arbeite, dann brauche ich hier schon eine ganz andere Ansage, weil das ist ja gar nicht meine Stellenbeschreibung. So, also es ist eine Frage, wie wir im Kopf damit umgehen. Es ist die reine Haltungsfrage. Und so kann ich auch super einem Kampf ausweichen. Dann kann es natürlich sein, dass dann eine Leitung, ein Träger sich davon angegriffen passiv fühlt. Und dann gehen die richtig in den Angriff. Und meistens zerlegen die sich dann selber. Habe ich auch schon erlebt.
Also das hast du so großartig formuliert gerade. Wirklich, ich habe gelächelt und dachte mir so, ey Dirk, ich liebe das an dir, dass du diese Zusammenhänge so auf den Punkt bringst. Also ich wiederhole das gerne nochmal, weil es so schön war, ein Nein sagen zu dürfen, ohne sich zu rechtfertigen. Einfach, weil es mein Nein ist und fertig. Das dürft ihr. Ihr dürft Nein sagen und ihr müsst euch weder begründen, erklären noch rechtfertigen. Ne? Nicht in allen Situationen. Sicherlich gibt es Situationen, dass es wichtig auch nochmal wiederzuspiegeln, aus welchen guten Gründen ich jetzt Nein sage. Gerade hier die GfKler unter uns, die werden jetzt sagen, naja, manchmal ist das schon wichtig. Gleichzeitig darf ich aber auch mit einem guten Gefühl Nein sagen, ohne mich erklären zu müssen. Mhm. Das Zweite, was ich total schön finde, Dirk, was du gesagt hast, ist, dass der andere, wenn er von dir etwas will, was weder mit deinen Werten noch mit der Arbeitsbeschreibung übereinstimmt, dann hat der andere die Aufgabe, dir gute Gründe dafür zu nennen, warum du mit dem aufhören sollst, was du da gerade tust, was ja so wichtig ist, und etwas anderes tun sollst, was nicht deinen Werten oder dem pädagogischen Auftrag entspricht. Und das muss er mal erklären können. Da bin ich mal drauf gespannt. Was muss das für ein unfassbar guter Grund sein, dich aus einer pädagogischen Situation rauszuziehen, um dich in eine nicht pädagogische Situation zu bringen? Und das kann ja fast nur noch was Funktionales sein, wie sonst müssen wir die Kita schließen, sonst haben wir kein Betreuungsangebot mehr hier oder sowas. Ne? Und dann ist die Frage, sind wir dafür verantwortlich für die Funktionalität der Öffnungszeiten oder der Betreuung oder sind wir rein und nur verantwortlich für die pädagogische Entwicklung der Kinder? Das müsste mal geklärt werden. Ja.
Ja.
Und noch ein anderer Aspekt, und ich glaube, dann kommen wir so langsam zu Ende. Wir haben nämlich wieder die 45 erreicht. Ein anderer Aspekt, gebe ich Ihnen, kannst du gerne mal ein Schlusswort machen. Guckt doch mal in euren Arbeitsvertrag. Dirk hat das auch eben gesagt, ne? Laut Arbeitsbeschreibung ist das nicht mein Arbeitsgebiet. Doch, bei den meisten, bei fast allen Kita-Fachkräften steht in der Aufgaben, der Rollen oder der Arbeitsplatzbeschreibung, hat überall andere Namen, steht drin hauswirtschaftliche Tätigkeiten. Oder auch Pflege der Außenanlagen oder sowas. Das steht da ganz oft drin. Und wenn ihr das nicht machen wollt und ihr habt das Recht darauf, das nicht machen zu wollen oder zu müssen, dann müsst ihr in die Verhandlung gehen oder schon direkt im Vorstellungsgespräch, auch bei der Vertragsgestaltung. Achtung, die ist immer ebenbürtig, okay? Auf Augenhöhe. Das ist nicht mehr wie früher. Der Arbeitgeber sagt dem Arbeitnehmer, du musst es, okay, ich mache alles, was du willst. Das ist schon lange nicht mehr. Wir haben hier eine Gleichwertigkeit. Wir haben in der Kita-Szene sogar fast eigentlich schon eine Umkehr. Wir haben schon, der Arbeitnehmer sagt dem Arbeitgeber oder die Arbeitnehmerin, der Arbeitgeberin, wie, zu welchen Konditionen sie arbeiten möchte. Und dann könnt ihr sagen, ich fange gerne bei dir an. Mit mir kriegst du die beste Pädagogin auf der ganzen weiten Welt. Aber meine Kondition ist, keine hauswirtschaftlichen Tätigkeiten. Keine Tätigkeiten, die mit Pädagogik nichts zu tun haben. Das könnt ihr bestimmen. Ihr sitzt da auch tatsächlich am, wie sagt man, längeren Hebel? Am größeren roten Knopf? Buzzert doch mal. Ne? Nehmt den Buzzer eures Lebens, eurer Vorstellung, so wie ihr leben wollt und buzzert. Bam. Hast du noch ein Schlusswort?
Ja, ich glaube, wir können noch so mitgeben, dass das alles, das meiste von diesen ganzen Dingen, von den Diskussionen, von den Auseinandersetzungen, das meiste und das Wichtigste passiert in eurem Kopf. Wenn ihr zu einem Einstellungsgespräch geht, ja, Personalgespräch, sie sitzen alle da und ihr wollt diesen Passus nicht da drin haben oder ihr habt andere finanzielle Vorstellungen davon, was ihr verdienen wollt, dann könnt ihr selbstverständlich das andiskutieren. Und ich höre immer wieder, nee, die haben Standardverträge. Ja, dann sag nein. Also einen Standardvertrag kannst du immer verändern. Und ich habe auch schon mitgekriegt, dass du einen Standardvertrag, dass eine Person einen Standardvertrag verändert hat und die andere hat gesagt, ist ein Standardvertrag, den muss ich jetzt nehmen. So. Das heißt, selbst wenn ihr das nicht bekommt, was dann da ist, ihr könnt erstmal davon ausgehen, dass alles diskutabel ist. Ihr wollt, ihr sagt, ja, okay, wie sieht's denn aus mit Spritgeld und so weiter? Ich komme jetzt von weiter weg, aber bei euch gibt's keine Bahnverbindung, ihr seid auf dem Land. Ja. Was gebt ihr denn dazu? Was ist denn dazu? Genau. Und dann lasst die einfach mal erzählen. Also nehmt nicht alles, was euch gegeben wird. Und vor allem das Spannende ist, wenn ihr glaubt, das funktioniert nicht, wenn ihr glaubt, ihr könnt irgendwas nicht erkämpfen, erwirken und so weiter, dann ist das der Hauptgrund, warum es nicht geht, weil ihr nicht daran glaubt. Andersrum heißt natürlich nicht, dass ihr alles machen könnt, woran ihr nur glaubt, aber wenn ihr schon nicht daran glaubt, dass ihr einen Vertrag ändern könnt oder ändern lassen könnt, dann wird der nicht verändert werden. Dann seid ihr der Hauptgrund selber in eurem Kopf. Ja. Also probiert es mal aus.
Ihr werdet es mal ausprobieren. Genau, ihr müsst es ausprobieren.
Ja.
Cool. Das ist sehr schön, dass du das nochmal gesagt hast. Genau. Und ich würze das noch zum Schluss mit ein wenig. Und auch in unserer Welt, in der Kita-Welt, gibt es Abfindungen. Also wenn ihr dort nicht mehr gewollt seid, dann könnt ihr ja auch sagen, ich gehe gerne mit einer Abfindung. Und ja, für all diejenigen, die das jetzt nicht glauben, doch, das ist wie in der freien Wirtschaft. Mhm. Die Abfindung ist nicht so hoch wie in der freien Wirtschaft. Aber wenn ihr eine wollt und man euch nicht mehr will, dann funktioniert das ziemlich schnell mit so einer Abfindung.
Dirk, die braucht ihr schön. Ja dann.
Was?
Die braucht ihr ja dann, wenn ihr zum Beispiel schnell einen Übergang gestalten wollt. Dann kann es sein, dass ihr 2 Monate arbeitslos seid und dann sagt ihr, okay, ich möchte 2 Monate weiter hier noch angestellt sein. Ich habe eine Freistellung dann, ist alles gut.
Ja.
So, du warst beim Schlusswort.
Ja, genau.
Zum Schlusswort.
War schön, Dirk.
Buzzerst du auch zum Schlusswort oder nee?
Nee. Buzzern tue ich nur, wenn das Thema sich wechselt, oder? Ja. Hast du wir sind fertig, Dirk, oder? Wir sind völlig fertig. Na, wir konzentrieren uns jetzt auf die nächste Folge und freuen uns schon tierisch darauf. Und auch hier wieder, wenn ihr was beitragen wollt oder in den Widerstand gehen wollt, damit auch wir beiden was lernen hier, ne, dann haut's unten in die Kommentare oder meldet euch über Social Media, wie auch immer. Ihr findet uns ja überall.
Tschaußen! auch so.
Macht's gut da draußen. Ciao, ciao.